Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO 2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie Unternehmen, UnternehmerInnen und MitarbeiterInnen sich der Reise anschließen können zu einem nachhaltigeren Unternehmen und das auf jeglichen Ebenen, ökologisch, ökonomisch sowie sozial. Wir befinden uns mit unserer Firma Fett Consulting ja auch schon seit einigen Jahren auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit und dabei nehmen wir euch mit. Denn am Ende glauben wir fest daran, dass es sowieso alle Unternehmen braucht, aber dass es eben auch den Austausch braucht und das Miteinander braucht bei dem Thema. Und wir, das sind wie Manis und ich, moin. Wie geht's?
Moin Maike, mir geht's sehr gut. Ich bin ein bisschen K.O., habe irgendwie schlecht geschlafen, aber bin jetzt eigentlich trotzdem voller Tatendrang und freue mich auf unseren Call heute schon wieder, ne? Nachdem wir gestern schon einen hatten.
Ja.
Wie geht's dir denn?
Auch sehr gut. Die Sonne scheint in Hamburg. Das macht ja mit mir eigentlich sowieso ganz viel, nämlich immer gute Laune. Ich habe auch wenig Schlaf gehabt die Tage. Ich war in München, in Süddeutschland und gerade ist ja da so viel Hochwasser und so. Und alle Zugfahrten waren ein Abenteuer. Aber ich muss wirklich sagen, die Bahn, was soll sie denn auch dafür können, ne, wenn Hochwasser ist? Und das Personal so nett die ganze Zeit und so hilfsbereit. Also wir als BahnverfechterInnen, da muss ich nochmal sagen, ich finde, das haben sie wirklich echt cool gemacht. Jetzt freue ich mich auf den Austausch. Wen haben wir denn hier?
Ja, wir haben Esther Rublack von der Agora Verkehrswende heute zu Gast. Wir haben uns ja schon mal vor geraumer Zeit mit Silvia Lia über die Idee des Mobilitätsbudgets ausgetauscht. Jetzt wird es auch mal wieder Zeit für ein Update, wie Unternehmen ihr Mobilitätsmanagement möglichst nachhaltig gestalten können. Aus regulatorischer Sicht hat sich, glaube ich, aber das werden wir ja auch nochmal erfahren, seit unserem letzten Gespräch noch nicht so viel getan. Aber wir freuen uns mit dir, Esther, ein paar alternative Lösungswege zu diskutieren. Aktuell bist du bei der Agora Verkehrswende Corporate Mobility Analyst und hast dich bisher deinen gesamten Werdegang im Bereich Mobilität aufgehalten und damit beschäftigt. Bist somit eine echte Fachexpertin auf dem Gebiet. Wir freuen uns also ganz viel über dieses Thema Mobilität, Mobilitätsbudget und wie man halt dann einfach auch dieses Thema Mobilität steuern kann, was man als Unternehmen dort tun kann, zu erfahren. Esther, wie geht's dir denn?
Ja, moin. Erstmal, ich freue mich, da zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ich hatte genug Schlaf.
Immerhin eine von uns.
Bin heute Morgen entspannt hierher geradelt, weil wir bei Stadtradeln mitmachen und ich total kompetitiv geworden bin. Genau, also mir geht's gut.
Schön, ey, da steigen wir direkt ein. Das würde mich ja auch so anzünden, sowas. Wer macht die meisten Kilometer und so? Wir starten aber tatsächlich immer nochmal mit einer Frage, die wir jedem Gast stellen, nämlich wie du zu dem Thema, und wir fassen es jetzt ein bisschen größer als Mobilität, nämlich Nachhaltigkeit gekommen bist. Also würdest du sagen, das beschäftigt dich schon immer? Es gab irgendwie ein bestimmtes Event, das das ausgelöst hat. Kannst du uns da mal ein bisschen reinholen bei dir?
Ich glaube, so persönlichkeitsmäßig ist dieses Bewusstsein schon immer da gewesen. Na, also, dass Tierschutz wichtig ist zum Beispiel, dass wir auf unsere ökologischen Ressourcen aufpassen müssen. Und dann habe ich einfach nach und nach, also Studium, Freiwilligendienst, Gap Year und so geguckt, wie kann ich Fragen für mich beantworten, die irgendwas damit zu tun haben. Also wer steuert eigentlich bei uns Prozesse oder wie kann man vielleicht auch in einer Lebensgemeinschaft nachhaltiger leben. Das war mein Freiwilligendienst. Und ich bin über meine Masterarbeit bei Agora gelandet und geblieben.
Gekommen, um zu bleiben.
Genau.
Nies hat es ja gerade schon ein bisschen eingeläutet, du bist ja absolute Expertin auf dem Thema Mobilität. Wie ist denn der Status quo und sind wir denn schon nachhaltig in Deutschland, was das Thema angeht?
Puh, wie viel Zeit habt ihr? Das ist natürlich eine große Frage. Bei Nachhaltigkeit messen wir meistens CO2-Ausstoß. Und wir haben Klimaziele, an denen sich dieser CO2-Ausstoß messen muss. Den hat der Verkehr jetzt letztes Jahr schon wieder überschritten. Man kann sich das, also 13 Millionen Tonnen, das ist immer so abstrakt, aber man kann sich das so vorstellen, dass wir schon am 29. November eigentlich unser Budget für das gesamte Jahr überschritten haben. Also rein jetzt, wenn man CO2 anguckt. Und ich würde gar nicht sagen, dass das schlimm wäre, wenn wir schon die letzten Jahre total eifrig daran gearbeitet hätten, alles umzubauen. Dann dauern einfach manche Prozesse länger und das ist okay, wenn es dann ein paar Jahre Überschreitungen gibt. Aber diesen Plan sehen wir nicht. Also wir sehen kein Gesamtkonzept für nachhaltige Mobilität und vor allem auch, wie das sozial gerecht abgefedert werden kann. Und das ist nicht nur bei uns so, sondern das sagt auch der Expertenrat für Klimafragen immer wieder, zuletzt diese Woche. Genau, und dann finde ich das aber wichtig, dass Nachhaltigkeit wirklich noch mega viele andere Dimensionen hat. Also du hast gesagt, du bist in Süddeutschland gewesen. Klimafolgenanpassung ist ein großes Thema. Artenvielfalt ist wichtig. Und wenn man sich jetzt einen Überblick darüber verschaffen möchte, der WWF hat diese Woche ein One Planet Business Framework veröffentlicht, wo die das total super nochmal zusammenfassen, wie diese ganzen Dimensionen auf Unternehmen sich auswirken und auch was man tun kann. Ja, ich wollte noch mal kurz ein bisschen einen positiven Ausblick geben. Ich finde es total wichtig, dass man sich überlegt, was wäre denn ein Deutschland, in dem wir nachhaltige Mobilität hätten, damit wir auch was haben, worauf wir hinarbeiten können, wo es sich lohnt, darauf hinzuarbeiten. Dass der Raum gerecht verteilt ist. Die TÜV-Mobility-Studie, die gerade rausgekommen ist, hat gesagt, total viele Leute finden, der Raum ist ungerecht verteilt. Sieht man gerade in großen Städten, finde ich, auch immer noch sehr stark. Raum wäre sicher, barrierearm. Wir hätten viel Platz für Grün, für Erholung. Genau, und was eben auch wichtig ist, dass man, selbst wenn es noch Autos gibt, gar kein Thema, ne? Aber dass man nicht mehr so stark darauf angewiesen ist. Also wir haben 20 Millionen Menschen in Deutschland, die wirklich schlechte Nahverkehrsanbindungen haben. Und nicht alle Menschen können Auto fahren oder haben ein soziales Netz, das sie überall hinfahren kann. Und deswegen ist das total wichtig, dass wir das auch als soziale Frage betrachten.
Wenn man das jetzt aus der deutschen Perspektive sieht, könnte man ja sagen, na ja, das ist halt dann irgendwie so. Ja, also wir kriegen es irgendwie nicht in den Griff, weil das nicht in den Griff zu kriegen geht, weil dieser Mobilitätsbedarf vielleicht zu groß ist oder weil es sich irgendwie gerade nicht anders lösen lässt. Aber manchmal hilft ja der Blick dann halt tatsächlich so ein bisschen über die deutschen Grenzen hinweg. Gibt es denn da so Beispiele auch von anderen Ländern, wo es schon besser läuft oder wo halt auch einzelne Aspekte halt sehr gut gelöst werden?
Wusstet ihr, dass Bhutan klimapositiv ist? Also das Land im mittleren Asien? Ja, das ist total cool. Ich glaube, das erste Land weltweit. Und bei denen ist es eben, also würde ich sagen, teilweise darauf zurückzuführen, dass die Wirtschaftswachstum unter das bei denen erhobene Bruttonationalglück stellen. Und das ist so, ich sage gar nicht, dass wir das auch unbedingt genauso machen sollen, aber das zeigt eben, wie die Maßstäbe, die wir ansetzen, alles, was bei uns passiert und passieren kann, beeinflussen. Und es ist für Unternehmen schwierig, zur Gemeinwohlökonomie beizutragen, wenn sie dafür immer abgestraft werden, weil einfach die Messlatte woanders liegt. Und jetzt so im Bereich Verkehr gucken wir natürlich immer in die Schweiz, was den öffentlichen Verkehr angeht. Wir gucken in die Niederlande, was das Fahrrad angeht. Und bei den beiden muss man einfach sagen, ist ein langer Prozess. Investieren seit Jahren hohe Pro-Kopf-Ausgaben, also Summen in diese Systeme. Und es sind einfach Kulturgüter geworden. Also das ist einfach so, wenn man in der Schweiz bei der SBB arbeitet, das ist ein sehr angesehener Beruf. Und in den Niederlanden fährt man zu allem mit dem Fahrrad und auch alle Bevölkerungsgruppen, alle Altersgruppen fahren Fahrrad. Das ist, das machen einfach alle. Allerdings, auch in den beiden Ländern haben die hohe Autobesitzraten. Also die haben auch Hausaufgaben zu machen, weil es eben nicht nur ein sehr gutes Angebot braucht, sondern auch Anreize, das Auto tatsächlich stehen zu lassen. Belgien hat jetzt in Bezug auf Dienstwagen die Absetzbarkeit von Verbrennerdienstwagen jetzt angefangen abzuschmelzen. Und das treibt tatsächlich die gewerblichen Neuzulassungen von E-Fahrzeugen hoch. Das würde ich mir für uns auch wünschen. Genau, und Frankreich habe ich auch noch im Kopf, die haben ein Social Leasing-Programm für E-Fahrzeuge eingeführt. Ne? Wir haben viele Fahrzeuge, die eher hochpreisig sind und damit Elektromobilität eben nicht nur für wohlhabende Menschen ist, hat Frankreich sich das ausgedacht. Da kann man, glaube ich, für 100 Euro im Monat oder so, wenn man eine bestimmte Jahresfahrleistung hat oder eine bestimmte Distanz zum Arbeitsort. Genau, und es war eben so erfolgreich, dass die die 50.000 Autos jetzt für 2024 schon voll haben und das erst nächstes Jahr wieder aufsetzen können.
Ja, ey, vielen Dank auch da auch. Also das war ja von, ne, hier, das Fahrrad ist Kulturgut. Das stelle ich mir jetzt als einen sehr langen Prozess vor. Aber auch diese, wo ich denke, genauso dieses Social Leasing und so, das ist ja wirklich, also wenn man politisch denn wollte, dann könnte man diese Dinge ja auch wirklich, wirklich umsetzen und sich da eben auch von anderen Ländern inspirieren lassen und genau diesen Austausch auch fahren. Vielleicht schauen ja auch andere Länder irgendwas, was Mobilität angeht, auch auf Deutschland, weiß ich gar nicht, um ehrlich zu sein. Aber lass uns mal den Schwung gerne ins Unternehmen bringen. Wir richten uns ja eben auch an die MitarbeiterInnen und EntscheiderInnen von Unternehmen. Und das Thema betriebliches Mobilitätsmanagement ist ja durchaus auch ein viel diskutiertes in Unternehmen. Und ich glaube immer, dass wir, die hier auf der Reeperbahn sitzen in Hamburg, können es uns natürlich relativ leicht machen, weil zu uns kommst du natürlich auch super mit der Bahn, mit der S-Bahn, U-Bahn, Fahrradfahren ist in Hamburg auch nicht so das Thema. Ich glaube, für uns war das die Entscheidung, keine Firmen Wagen mehr rauszugeben, gar nicht so schwierig irgendwie auch umzusetzen am Ende. Hier und da muss man vielleicht nochmal ein Gespräch führen, aber das haben wir gut hingekriegt, aber weil wir auch diesen Standort haben. Ne? Und deswegen interessiert es mich noch, womit ihr euch da eigentlich so beschäftigt und was da Unternehmen auch wirklich tun können.
Ja, voll. Also, aber gut zu hören, dass das bei euch so, wäre ich eigentlich auch neugierig, jetzt eine Rückfrage zu stellen. Vielleicht nachher. Also erstmal bei betrieblichem Mobilitätsmanagement geht es ja eigentlich darum, seinen Mitarbeitenden zu ermöglichen, also seinen Ermöglicher, deren Mobilitätsbedürfnisse effizient zu erfüllen. Darum geht's. Und das Potenzial ist tatsächlich relativ groß. Ich weiß nicht, ob ihr Mobil gewinnt kennt. Das ist ein relativ großes bundesgefördertes Programm. Die haben errechnet, dass es 320 Kilo pro Mitarbeitenden pro Jahr an CO2 einsparen kann. Und wenn man das hochrechnet und mal annimmt, dass so 10% aller Beschäftigten in Deutschland ein Mobilitätsmanagement im Betrieb hätten, dann könnten wir etwas mehr als 1% unserer gesamten Verkehrsemissionen einsparen. Also ich finde, das lohnt sich schon. Es läppert sich dann halt, wenn man mehrere solche Maßnahmen hat. Und also eben nur bei 10% der Beschäftigten, das ist schon signifikant, finde ich. Und ich finde auch immer, das darf man nicht unterschätzen, es ist eben keine reine Klimamaßnahme, sondern das ist auch eine Form, Wertschätzung zeigen zu können und zur Personalgewinnung beizutragen und Gesundheit, alles Mögliche. Da steckt wirklich viel Potenzial drin. Okay, aber jetzt das Wie habt ihr eigentlich gefragt. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass man den Status quo kennt. Also viele Betriebe beschäftigen sich, glaube ich, jetzt noch nicht so intensiv mit ihrer eigenen Mobilität, dass man mal guckt, wie kommen Leute eigentlich zur Arbeit? Haben wir KundInnenverkehre? Haben wir Dienstreisen? Wie steht's um den Fuhrpark? Wie ist der ausgelastet? Und wann? Das muss nicht mega kompliziert sein, das zu erheben. Also man kann auch erstmal sich einen groben Überblick verschaffen, gucken, was für Kosten sind eigentlich damit verbunden und unbedingt auch versuchen herauszufinden, was so die Ursachen für diese Mobilität, die da entstanden ist, sind. Das ist nämlich nicht, wenn jemand eine Strecke mit einem Auto fährt, unbedingt das beste Verkehrsmittel für diese Strecke. Und da kommt dieser Effizienzgedanke wieder ins Spiel. Ja, genau. Und das ist eben wichtig für, also dann die nächste Planung, dass man den Status quo erstmal hat und auch um hinterher zu evaluieren, gut, was hat sich jetzt eigentlich alles verbessert? Ne, also vielleicht sind die Kosten gleich geblieben oder sogar gesunken. Man kann durch betriebliches Mobilitätsmanagement auch Kosten einsparen. Aber die Mobilität wird auf jeden Fall auch diverser. Und man kann sich das auch relativ leicht machen am Anfang, also gerade wenn man noch am Anfang steht und mit den low-hanging fruit sozusagen anfangen, mit Leuten, die sowieso eigentlich gerne mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren würden und das einfach nicht machen, weil das Fahrrad vielleicht teuer ist und es keine sichere Abstellmöglichkeit gibt oder keine überdachte oder, ich weiß nicht, die Strecke länger ist und man denen helfen könnte, indem man Duschen und Umkleiden zur Verfügung stellt. So, und dadurch kann man so ein bisschen Momentum kreieren und darauf aufbauen, dann skalieren, Erfahrungen machen. Und es ist einfach wahnsinnig wichtig, dass man das als Gemeinschaftsaufgabe begreift, sowohl intern als auch extern. Man muss das nicht alleine machen. Man kann also viele der Landesagenturen für Energie oder Mobilität stellen Erstberatungen zur Verfügung, die man in Anspruch nehmen kann als Unternehmen. Das ist wirklich total hilfreich. Letzter Punkt. Ich finde, es macht wirklich einen großen Unterschied, wie man darüber spricht. Ob man sagt, ja gut, wir haben jetzt irgendwie Klimaziele und deswegen müsst ihr leider jetzt alle auf euren Dienstwagen verzichten. Ich glaube nicht, dass das so erfolgreich wäre, sondern man muss sich hinstellen und sagen, pass auf, wir machen das zusammen. Wir gehen auch wirklich auf eure spezifischen Mobilitätsbedürfnisse ein. Es wird hier niemandem irgendwas weggenommen, worauf diese Person angewiesen ist. Aber wir wollen einfach mal gucken, dass wir das irgendwie ganzheitlich effizienter aufstellen.
Das ist ein total spannender Aspekt, finde ich. Gut, wir sind ja jetzt Berater, ne? Und als ich angefangen habe als Berater, da gehörte das einfach zum guten Ton. Also ich sag mal, man definiert sich über das Auto, über die Firmenwagengröße, über den Intervall und halt sozusagen dieses Firmenwagenbudget. Und gleichzeitig ist das ja eben auch noch ein Thema, wo ich sag mal, so ein Stück weit die Familie in Sippenhaft genommen wird, weil es ist ja eben auch so, dass ja eben das auch für Urlaub per Tankkarte genutzt werden kann. Also man hat ja immer diesen Transfer von Brutto teilweise in Netto Einkommen und gleichzeitig eben ja auch noch, das kommt ja auch noch dazu, dass man eben sich dann eben auch entsprechend Kosten spart, weil das Auto dann halt, wenn ein Partner, die Partnerin halt dann irgendwie sozusagen halt irgendwie zu Hause steht, man selber fährt vielleicht sogar mit dem Fahrrad und das wird sozusagen einfach als, na, ich sag mal, als Gehaltsbestandteil, als Wertschätzung, eben auch als Status, also als ganz viel Positives so empfunden. Und ich glaube, das ist teilweise immer noch so. So, und dann gab's so, habe ich halt so gemerkt, naja, ging das so los, dass halt so die amerikanischen Tech-Konzerne, ja, die haben das sozusagen, wenn die jetzt mal so modern, was weiß ich, Twitter oder so, da gab's plötzlich keine Firmenwagen mehr, ja. So, weil die da, denen das auch viel zu kompliziert war und so weiter und so fort. Die haben lieber ein bisschen mehr Geld bezahlt und dann haben die den ganzen Quatsch nicht an der Backe. So, und das ist sozusagen, und dann kam da plötzlich so ein neuer Spin rein und so, so eine neue Diskussion. Und ich glaube, dieses Narrativ, dass dieser Firmenwagen halt sozusagen dieses Statussymbol ist, mhm. Das ist, glaube ich, ein Thema, wo echt noch dran gearbeitet werden muss. Also für mich ein Aspekt. Aber vielleicht kannst du ja auch noch mal schildern, wie du da das wahrnimmst.
Ja, das ist, du hast voll recht. Das ist, aber solche Sachen, das ist einfach ein Prozess. Das hat sich über Jahre etabliert. Wir haben über Jahre dem Auto wirklich viel Platz in unseren, also in unseren Straßenräumen, auch in unseren, wie du sagst, in dem, wie wir uns identifizieren, wie wir uns definieren, eingeräumt. Und das geht einfach nicht von heute auf morgen. Ja, wir sind in Deutschland wirklich wahnsinnig so ideologisch unterwegs, was Auto angeht oder überhaupt Verkehr. Also wie du dich bewegst, das sagt auch was über dich aus. Das ist nicht notwendig. Also in anderen Ländern ist das nicht so intensiv mit dem verbunden, was wir dem für eine Bedeutung beimessen.
Hast du denn Beispiele von irgendwie Unternehmen, wie sie eben Mitarbeitende incentivieren, wie sie das eben machen und gestaltet haben? Also nochmal dieses Wie, die du irgendwie, die du nennen kannst?
Also so ganz konkret jetzt auf einzelne Unternehmen, glaube ich, müssen wir nicht eingehen. Ich habe eins im Kopf, wo ich finde, dass die wirklich ganz schön ganzheitlich an die Sache rangegangen sind. Das ist VD, der Outdoor-Hersteller. Deren Standort ist ländlich und was ich total cool finde, so auch Richtung mal kreativ werden, ist, dass die auf die Gemeinde, also auf den Landkreis zugegangen sind, um die Buslinie, die da hinfahren sollte, verlängern zu lassen und da eine Bushaltestelle einrichten zu lassen. Also das meine ich auch mit, man muss das nicht alleine machen und Allianzen suchen, zusammenarbeiten. Man kann ruhig mal auf die Leute in der Gemeinde oder im Landkreis zugehen, auch gerade als Zusammenschluss, wenn man in einem Gewerbegebiet sitzt und sagt, pass auf, hier kommen einige tausend Leute jeden Tag zur Arbeit. Das wäre doch sinnvoll, wenn wir da mal den Nahverkehr irgendwie so hinleiten, dass das praktisch ist.
Ja, ich finde, diese Unternehmen haben ja auch da schon auch einen Standort macht ja auch so ein bisschen, ne? Und ich glaube, der Bürgermeister der Stadt oder so würde ja wirklich nicht wollen sozusagen, dass das irgendwie dann auch nicht gut funktioniert am Ende, weil Standortwahl ist ja auch eine wichtige Wahl am Ende für Gemeinden etc., aber natürlich aber Arbeitgeber und so weiter und so fort. Und das nochmal viel mehr zu nutzen, ne? Weil also VD finde ich auch immer ein tolles Beispiel. Ich denke auch wirklich diese, wie du sagst, diese Gewerbegebiete, wo irgendwie zig Firmen sitzen, die halt alle so einen riesen Parkplatz davor haben. Wenn die sich zusammenschließen würden, kann ich mir nicht vorstellen, dass auch nur irgendein Verkehrsbetrieb der Stadt da sagt, ja, nee, also nee, für euch nicht. So, das finde ich, ist nochmal ein sehr guter Impuls.
Ja, ich hatte ja vorhin so eine komplexe Frage gestellt und sozusagen wieder so eine Schachtelfrage. Mich würde dieser andere Aspekt nochmal interessieren, nämlich wir haben ja über das Image des Autos gesprochen, aber es gibt ja eben auch noch diese Förderungsthemen. Und ich weiß noch, als wir damals, und so bin ich auch damals ursprünglich in die Haltenfunktion auf Silvia gekommen, weil wir nämlich halt irgendwie diskutiert hatten über die Bahn. Also wie kann man das eigentlich schaffen, dass wir auch Angebote schaffen, die auch in irgendeiner Form für die Mitarbeitenden attraktiv sind. Ja, also das geht ja auch ums Portemonnaie. Das ist ja sozusagen neben dem Image. Und da war es immer wahnsinnig kompliziert, weil beim Auto ist es halt so, ja, mal kurz zusammengefasst, aus meiner Perspektive, da kann man das pauschal abrechnen und da gibt es dann irgendwie diese 1% oder 0,5% Versteuerung und damit ist der Drops gelutscht. Und ich sag mal, wenn du halt irgendwie anders individuell fährst, musst du da die einzelnen Box anrechnen und müsstest ja dann halt irgendwie, hast natürlich die entsprechenden Prozesskosten dahinter und so weiter und so fort, was ja auch kein Mensch will, ja. Das ist ja Fahrtenbuch und kompliziert, sag ich mal. Ja. Und deswegen ist für mich halt die Frage, gibt es da halt dann irgendwie mittlerweile auch Möglichkeiten oder zeichnet sich da irgendwas ab oder gibt es da auch Sachen, die ihr fordert?
Dienstwagenbesteuerung ist echt ein Dauerthema. Also da müssen wir unbedingt dran. Also es ist ja gerade so ein bisschen skizziert, aber das, warum wir da nicht so richtig locker lassen, ist einfach, dass das, also erstmal ist es sozial ungerecht, weil vor allem Menschen, die in höheren Einkommensklassen sich bewegen, Dienstwagen zur Verfügung gestellt bekommen. Ne, das heißt, andere Menschen haben da überhaupt gar keinen Zugriff drauf. Und diese 1% Pauschalbesteuerung von Dienstwagen ist außerdem eine relativ massive Unterschätzung von dem tatsächlichen Wert dieses Fahrzeugs. Wenn du dir als Privatperson das gleiche Auto kaufen und es nutzen würdest, wäre das teurer für dich, als wenn du eine äquivalente Gehaltserhöhung, also mit einer äquivalenten Gehaltserhöhung wäre es teurer für dich, als wenn du diesen Dienstwagen bekommst. Das ist der Grund, warum wir da so dran sind. Das incentiviert, gerade wenn du dann auch noch eine Tankkarte hast für private Fahrten, das Auto viel und häufig zu nutzen, auch für Fahrten, wo es sich vielleicht überhaupt nicht lohnt. Und es bietet natürlich auch keine Anreize für kleine und leichte und effiziente Fahrzeuge, weil die Arbeitgeber kein Interesse daran haben, den Gehaltsbestandteil auszuzahlen. Das heißt, sie gestalten diese Dienstwagen irgendwie besonders repräsentativ, besonders groß. Und das ist wirklich ein massiver Fehlanreiz, wo auch mit Steuergeldern was bezuschusst wird, was eigentlich nicht sein kann. Und das, was wir gerne würden, wäre, dass die privat gefahrenen Kilometer mitbesteuert werden und dass die Kilometersätze, die da veranschlagt werden, nach Antriebsart oder besser auch nach Verbrauchseigenschaften differenziert werden. Was die Abwicklung angeht, habe ich nicht den super Einblick. Ich bin keine Steuerfachexpertin. Ich gehe davon aus, dass es irgendeine Möglichkeit gibt. Also kann man mir nicht erzählen, dass es da keine coole digitale Möglichkeit gäbe, das irgendwie abzurechnen.
Ja. Das heißt, es ist jetzt schon eine Forderung, so wie ich es verstehe, die ja auch dann Richtung Politik auch formuliert. Betreibt ihr denn auch aktiv wirklich irgendwie Lobbyismus? Geht ihr mit PolitikerInnen ins Gespräch? Seht ihr da irgendwie auch eine Rolle, die ihr da einnehmt, um eben genau diese Veränderung auch mit hervorzuführen?
Wir sind keine Lobbyorganisation, also weil wir uns für Gemeinnutz einsetzen, also für gemeinnützige Themen. Wir vertreten keine Partikularinteressen, die man irgendwie lobbyieren müsste, sondern wir versuchen eben das Wissen, was da ist, so zu verpacken, dass man es verstehen kann und an die richtigen Leute zu bringen. Das ist unsere Aufgabe. Und jetzt in Bezug auf politische Rahmenbedingungen finde ich das nochmal total wichtig, dass wir sowas wie ein gemeinsames Verständnis dafür, dass Klimaschutz nicht verhandelbar ist, finden. Dass es auch von ganz oben ganz klar ist, dass es keine Aufgabe von einzelnen Parteien ist, von Einzelpersonen, von, ich weiß gar nicht von wem, da die Vorstellung ist, dass eine Aufgabe sein soll, sondern dass wir das alle zusammen schaffen müssen. Das würde ich mir wirklich wünschen. Und gerade auch so im Bereich Elektromobilität erlebe ich einfach im Moment eine große, große Verunsicherung, die zum Teil daher rührt, dass Strategien immer wieder umgeworfen werden. Man denkt, okay, wir werden jetzt Leitmarkt Elektromobilität, dann wird die Elektromobilitätsproduktion eingestellt. Also man weiß gar nicht so richtig, wie man das einschätzen soll. Die Berichterstattung über Elektromobilität ist sehr schlecht. Und das ist auch irgendwie ein deutsches Ding. Ich weiß gar nicht so genau. Das ist ja, aber es ist wirklich, es nützt unserer Industrie nicht, wenn wir uns am Verbrenner festklammern. Wir schaffen damit nichts. Wir halten keine Arbeitsplätze. Wir halten die Wertschöpfung nicht in Deutschland. Wir werden kein Leitmarkt Elektromobilität und unsere Klimaziele erreichen wir damit auch nicht.
Ja, ja. Und es war ja nun wirklich schon hoch zu sehen, wenn man jetzt global schaut, wie stark halt jetzt, wie China auch vorliegt, jetzt gerade im Bereich Elektromobilität und wie schwierig auch der Absatzmarkt die deutschen Automobilhersteller ist, ja. Und ich glaube auch am Ende erweist man halt damit einen Bärendienst, in dem da keine klaren Vorgaben gefällt werden. Aber da bin ich natürlich auch zu wenig Experte, aber sage ich so mal meine bescheidene Hobbymeinung dazu. Genau. Jetzt ist die Frage nochmal, wenn man mal auf die Hersteller schaut, was können die tun aus eurer Sicht?
Zwei Punkte. Modelle, Modelle, Modelle. Und irgendwas wie eine richtig tolle Kampagne für Elektromobilität. Ja, das sind eigentlich so platt, wie es klingt. Wir brauchen mehr Modelle auch für ein kleineres Portemonnaie, für teilweise in der Nutzfahrzeugsparte, aber eben vor allem, was jetzt kleinere und Einstiegsfahrzeuge angeht. Und wir brauchen ein besseres Image. Habt ihr das von Jan Böhmermann mitgekriegt? Mit diesem, ja. Wenn du dir ein Auto kaufst, kauf dir ein Elektroauto. Ich habe den hier noch nirgendwo gefunden, aber sowas in groß. Das wäre cool.
Und Inas Werbegesicht oder so.
Noch eine Frage. Wir sind leider auch schon, aber weil es mich einfach so interessiert, auch was deinen Jobtitel angeht, Corporate Mobility Analyst. Ich stelle mir vor, dass du sehr viel eben mit Daten arbeitest und die analysierst und daraus dann irgendwie Maßnahmen ableitest. Oder wie kann ich mir so dein Montag- bis Freitag-Tätigkeiten vorstellen? Ich finde es wirklich ultra spannend.
Ich muss da leider sagen, die Titel, die werden bald angepasst. Eher in Richtung nachhaltige Mobilität, dass es ein bisschen breiter ist. Wir haben Projekte zu Unternehmensmobilität auch immer noch und es hat auch was mit Datenanalyse zu tun. Ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt, dass wir die DAX- und MDAX-Unternehmen vor 2 Jahren befragt haben. Das kommt nochmal vielleicht mit etwas erweiterter Zielgruppe. Und da geht es eben auch vor allem um Elektromobilität und andere Maßnahmen, die man irgendwie so standardisiert abfragen kann. Und ansonsten beschäftige ich mich aber auch im Moment viel mit Themen im öffentlichen Verkehr. Also das, was ich vorhin gesagt habe, mit 20 Millionen Menschen in Deutschland haben keine gute ÖPNV-Anbindung. Das haben wir erhoben. Das wird auch sonst nicht gemessen. Das muss man sich mal vorstellen. Es gibt diese Information nicht, wie viele Menschen welche qualitative Anbindung haben. Ne? Also das haben wir gemacht und es geht im Moment auch viel darum, wie Ressourcen in die kommunale Ebene kommen. Also wie schaffen wir das eigentlich, dass die in der Lage sind, die Verkehrswende umzusetzen, weil letztendlich sind die das.
Ich kann noch 3 Stunden mit dir weiterlabern, merke ich. Wir sind jetzt aber wirklich schon über der Zeit. Und am Ende geben wir aber dem Gast immer noch mal die Möglichkeit, einen Appell loszuwerden. Das heißt, wenn du mal was unterstreichen möchtest, wenn du was noch gar nicht sagen konntest, dann ist jetzt noch mal deine Gelegenheit.
Ja, ich kann es auch kurz machen. Ich möchte gerne sagen, dass man so Allheilsversprechen, wo sich nichts ändern soll, nicht vertrauen kann. Es wird sich viel verändern müssen. Ich weiß, es ist verlockend zu glauben, alles bleibt gleich, wir müssen nichts machen. Das tut mir leid, das ist so nicht. Und je früher wir anfangen, desto, also gesamtwirtschaftlich betrachtet, günstiger wird es für uns, haben wir auch gerade in einer Studie untersucht. Und gerade im Bereich betriebliches Mobilitätsmanagement gibt es so viele Möglichkeiten, wo man wirklich gucken kann, wo fangen wir an, was passt zu uns, wie kommunizieren wir das. Das ist eigentlich wirklich ein tolles Feld, um was zu bewegen. Und es geht darum, Konsens zu finden. Es geht darum, sich gegenseitig zu bestärken, Mut zu machen, im Gespräch zu sein und sich auch für kleine Schritte zu loben. Jeder Beitrag ist wichtig und wertvoll.
Ja, vielen lieben Dank für diese tollen Abschlussworte und für deine Zeit. Das hat großen Spaß gemacht.
Vielen Dank, Esther.
Ja, danke euch. Cooles Projekt. Ich mag den Podcast gerne.
Dankeschön. Ja, Nils, wir hatten Esther von der Agora Verkehrswende im Podcast. Was sagst du, was nimmst du mit?
Die Agora Verkehrswende taucht ja immer wieder auf. Also ist immer sozusagen die Referenz für Studien zu dem Thema, wie es da vorwärts geht. Insofern fand ich das wirklich toll, auch mal in den Austausch zu gehen. Also für mich ist das schon so ein bisschen so weit weg, weil wir ja die Firmenwagen schon vor einigen Jahren abgeschafft haben und für mich ist das so Standard. Und ich meine, wir sind natürlich auch aus dieser Perspektive privilegierten Situation, aus einer Perspektive vielleicht nicht, jetzt da quasi direkt an der S-Bahn-Station zu sein und mitten in der Stadt auf der Reeperbahn und so. Mhm. Insofern haben wir da natürlich auch mal leicht reden. Und gleichzeitig wundert's mich aber dann doch, dass da eigentlich nicht so richtig was vorwärts geht. Und jetzt gerade halt im Hinblick auf dieses Thema Incentivierung. Und wenn man da halt dann irgendwie diese Themen da in Bewegung bringen möchte, wäre es ja relativ einfach, dort mit ein bisschen entsprechenden Willen dort halt zumindest halt einen Fortschritt zu erzeugen. Und das er lässt mich so ein bisschen ratlos zurück und da hoffe ich, dass da jetzt irgendwie da nochmal eine Schippe draufgelegt wird, weil ich gerade auch, also und selbst wenn man im Bereich der Mobilität Richtung E-Mobilität, wenn man nur das jetzt mal nehmen würde und nicht sagt, okay, man bringt mehr Leute aufs Rad oder auf die Bahn oder auf den ÖPNV, selbst da wäre ja auch, ich sag mal, der deutschen Wirtschaft auch geholfen, den deutschen Automobilbauern geholfen und weil ich glaube, wir verlieren sonst global. Und das finde ich irgendwie, ja, also es auf unterschiedlichen Ebenen ja, lässt mich das ein bisschen ratlos zurück, würde ich es mal formulieren. Aber gleichzeitig finde ich sie halt irgendwie toll und finde das halt irgendwie gut, dass sie einen guten Job machen, dass es eben auch immer wieder die Studien gibt und die Ergebnisse gibt, anhand derer man dann halt wieder auch eben entsprechende Diskussionen führen kann oder politische Entscheidungen herbeiführen kann. Wichtiger Job.
Absolut.
Und du?
Ja, alles, was du sagst. Also ich finde wirklich, wenn man mal tatsächlich auch mal Nachhaltigkeit ausklammert, wirklich diese Standortbetrachtung, Wirtschaftsstandort Deutschland wirklich sehr interessant in dem ganzen Kontext. Und wollen wir da eigentlich wirklich anderen Ländern das Feld überlassen? Gerade weil uns ja das Auto so wichtig ist. Und was ich jetzt auch nochmal interessant fand, das ist ja wirklich auch nochmal auf die Art der Kommunikation und der Narrative auch verwiesen hat. Ne? Und das ist ja, was ich halt schon das Gefühl habe, dass weiterhin irgendwie dieses Dilemma der Nachhaltigkeit ist, das ist immer ein, wir nehmen weg oder es kostet mehr oder. Das ist so doll belegt, das einfach damit. Und das ist auch tatsächlich ein Appell an wirklich jegliche, die hier was tun können, sei es einfach im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, als Politikerin, da wirklich einfach mal daran zu arbeiten, das kommunikativ und vom Narrativ her zu verändern, weil Narrative setzen sich fest und gerade Journalistinnen und so haben ja auch eine wichtige Rolle, finde ich, hier den Beitrag auch zu leisten, weil sonst wird's schwer. So, jetzt trinken wir einen Kaffee, Nils, und gucken, dass wir uns wieder aus dem leichten, lethargischen Team, das wir uns jetzt gequatscht haben, rausziehen. Aber es hat wieder Freude gemacht, ja, mit dir.
Danke.
Wir hören.
Ja.